Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Igel Podcast, dem Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Mein Name ist Markus Anhäuser. Wir stellen in diesem Podcast immer wieder auch wichtige Institutionen des Gesundheitsbereichs vor. Und eine der wichtigsten ist wahrscheinlich das Robert-Koch-Institut. Spätestens mit der Corona-Pandemie wusste jeder, dass es diese Institution gibt und dass sie wichtige Informationen liefert. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich noch an diese Stimme.
Sie können sich sicher sein, dass alle Menschen, die sich mit dieser Pandemie wirklich ernsthaft fachlich beschäftigen und diese Werte erhalten bzw. errechnen und monitoren, dass die natürlich auch die anderen Werte mit im Kopf haben. Und ich sehe das natürlich auch so, dass man nicht bis zum letzten Moment...
Lothar Wieler war Präsident des RKI während der Pandemiejahre und hat uns in aller Ruhe und Professionalität versucht, die Lage an der Corona-Front zu erklären. Bis zum 30. März 2023, als er das Amt abgab und der Vizepräsident Lars Schade erst kommissarisch und dann im Oktober 2023 ganz offiziell der neue Präsident wurde. Auch an seine Stimme wird sich der ein oder andere noch erinnern.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Fallzahlen scheinen im Moment nicht mehr so rasant anzusteigen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bewegt sich seit einigen Tagen etwas über 160.
Lars Schade, Jahrgang 1966, ist seit rund 3 Jahren Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Am RKI arbeitet er aber schon seit 2010.
Ich bin von Haus aus Arzt, habe einen Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und bin früher auch selbst in der Forschung und Krankenversorgung tätig gewesen an den Universitäten Göttingen und auch in Aachen. Und ja, da kommt man auch natürlich, wenn man sich mit Mikrobiologie und Virologie beschäftigt, auch immer gleich irgendwie von der individuellen Patientenbetreuung und Behandlung gibt es eben immer Fragestellungen, die mehr auch um Bevölkerungsgesundheit gehen. Stichwort Hygiene. Also da ist ja weniger der einzelne Mensch betroffen, natürlich ist der am Ende auch betroffen, aber die Maßnahmen zielen ja auf ganze Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel in der Krankenhaushygiene, dann eben auf alle, die im Krankenhaus liegen. Und es gibt ja noch andere Bereiche der Hygiene. Und ähnlich auch beim Impfen. Impfen ist ja auch eine medizinische Maßnahme, die das Individuum schützt, aber die eben auch letztendlich ganze Bevölkerungsgruppen schützt und schützen kann. Und das ist eben der Grund gewesen, warum ich mich auch dafür interessiert habe, eben von der Individualmedizin etwas, ja, weiter zu gucken, nämlich auf Bevölkerungsgesundheit. Und in diesem Sinne, glaube ich, bin ich am Robert-Koch-Institut sehr gut aufgehoben.
Nach der Forschungszeit in Göttingen und Aachen war er in den Nullerjahren erst am Bundesgesundheitsministerium tätig im Bereich übertragbare Krankheiten, AIDS und Seuchenhygiene. Aber auch wenn er es dort bis zum Referatsleiter gebracht hatte, irgendwas fehlte.
Und dann habe ich mich eben entschieden, nach einiger Zeit hier ans Robert-Koch-Institut zu gehen, weil eben hier noch mehr Wissenschaft ist als jetzt im Ministerium, also mehr Facharbeit und wissenschaftliche Arbeit. Das hatte ich dann so ein bisschen vermisst in der Zwischenzeit. So schien mir dann am Ende die Position hier am Robert-Koch-Institut. Ich bin ja zunächst als Abteilungsleiter gekommen für den Bereich biologische Gefahren und biologische Sicherheit. Schien mir eigentlich dann ein idealer Tätigkeitsort.
Schades idealer Tätigkeitsort, das Robert-Koch-Institut, ist benannt nach einem der wichtigsten deutschen Mediziner, Mikrobiologen und Hygieniker. Robert Koch ist einer der Pioniere der modernen Bakteriologie. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte er unter anderem den Milzbrand und den Tuberkuloseerreger und erhielt 1905 den Nobelpreis für Medizin. Die Zentrale des Robert-Koch-Instituts befindet sich seit dem Jahr 1900 im gleichen Gebäude am Nordufer. Damals war es noch das Königlich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten, wurde dann 1912 mit Robert Kochs Namen ergänzt, verlor nach dem Ersten Weltkrieg das Königliche und hieß ab 1942 dann einfach Robert-Koch-Institut bis heute. Unterstellt ist es der Bundesregierung, also dem Bundesministerium für Gesundheit, von dem das RKI auch sein Budget bezieht. Da kommen wir später nochmal zu. Denn es ist eine sogenannte Ressortforschungsinstitution, genau wie die Physikalisch-Technische Bundesanstalt oder das Bundesinstitut für Risikobewertung.
Und Aufgabe von Ressortforschungseinrichtungen ist es, gesundheitspolitische Vorhaben vorzubereiten durch Daten, durch Analyse, aber dann eben auch zu begleiten. Also es hat schon eine enge Beziehung zur Politik, in dem Sinne, dass es sozusagen institutionalisierte Politikberatung ist.
Wobei sich das zunächst weitgehend auf das Gebiet beschränkte, für das Robert Koch schon immer stand. Infektionskrankheiten, also Erkrankungen, die durch Bakterien und Viren ausgelöst werden. Dazu zählen etwa die Grippe,
Covid-19, Milzbrand, Vogelgrippe, Borreliose, Brucellose, Cholera, Creutzfeldt-Jakob, Dengue, Ebola, Fleckfieber, FSME, Gebärmutterhalskrebs, Gelbfieber, Hepatitis A, B, C, D, E, Herpes, HPV, Keuchhusten.
Inzwischen sind auch noch andere Bereiche der öffentlichen Gesundheit dazugekommen.
Womit sich das Robert-Koch-Institut eben inhaltlich beschäftigt, das ist einmal die Überwachung von Infektionskrankheiten und auch die Bekämpfung Infektionskrankheiten, aber nicht nur, sondern eben auch nicht übertragbare Krankheiten sind seit Mitte der 90er Jahre mit in unserem Aufgabenbereich. Wir erfassen also auch, wie gesund ist die Bevölkerung in Deutschland, wie stark ist der Anteil Übergewichtiger, wie stark ist der Anteil von Personen mit Diabetes oder hohem Blutdruck. Und was können die Faktoren sein, die solche Erkrankungen und solche Trends vor allen Dingen, besonders wenn sie natürlich steigende Trends sind, beeinflussen? Daraus kann man dann Schlussfolgerungen auch ziehen, wie können wir das auch wieder zum Positiven wenden? Also was sind mögliche Präventionsansätze? Diese mitzuentwickeln ist auch unsere Aufgabe.
Also zusammengefasst, die rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 5 Standorten sammeln, analysieren und bewerten Gesundheitsdaten und leiten daraus Schlussfolgerungen für die Gesundheitsentwicklung der Bevölkerung ab. Seit Anfang der 2000er kommt dann noch ein Spezialgebiet dazu, das Schade lange selbst geleitet hat. Die Bekämpfung von Bioterrorgefahren.
Das ist die Abteilung ZBS, die wir dafür haben. Also Nachweisverfahren für Bioterror, Konzepte, wie man Anschläge mit bioterroristischen Erregern, Viren oder Toxinen bekämpfen könnte.
Ab etwa 2019 weitete sich dann der Aktionsbereich des RKI weiter aus. Denn seitdem hat es nicht mehr nur das eigene Land im Blick, sondern gleich die globale Gesundheit. Was in einer globalisierten Welt, in der Krankheitserreger innerhalb von Stunden von Kontinent zu Kontinent wandern können, ganz sicher Sinn ergibt. Es war zwar kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Dezember 2019, aber Auslöser war eine andere schwere Erkrankung, die man mit einem anderen Kontinent verbindet.
Weil wir eben gesehen haben, spätestens seit Ebola war das, glaube ich, Ebola 2014, 2015, Westafrika, vielen Politikern auch nochmal deutlicher geworden, dass eben auch die Gesundheit der Personen außerhalb von Deutschland, also weltweit und möglicherweise weit weg, dann doch über die Zeit einen Einfluss auf die Gesundheit in Deutschland haben könnte, sodass wir dann eben auch den expliziten Auftrag bekommen haben, mit der WHO und auch mit bilateral mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten, um dort eben auch Strukturen aufzubauen, die der Früherkennung von Ausbrüchen dienen oder der Bewältigung von Ausbrüchen. Also zum Beispiel, dass eben dort eigene Labore vorhanden sind, womit man auch erste Analysen machen kann und dann, wenn die Labore entsprechend etabliert sind, auch Bestätigungsdiagnostik. Welches hämorrhagische Fieber haben wir denn hier, welchen Subtyp und so weiter, sodass die dann eben zunehmend eigene Kapazitäten aufbauen. Das ist ein wichtiges Ziel von uns und zahlt letztendlich auch dann auf die Gesundheit in Deutschland selbst ein.
Das Thema öffentliche Gesundheit oder Public Health steht im Robert-Koch-Institut also ganz im Vordergrund. Allerdings gibt es inzwischen auch eine andere Einrichtung, die das Thema sogar im Namen trägt. Das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Das könnte auf den ersten Blick verwirren.
Ja, das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit hat im Wesentlichen die Aufgabe, Kommunikation zu machen. Also es ist sozusagen das Institut, das die gezielte Ansprache von Bevölkerungsgruppen und von der Bevölkerung insgesamt zur Gesundheitskommunikation als Aufgabe hat. Heißt Risikokommunikation, aber auch Kommunikation mit dem Ziel, letztendlich Verhaltensprävention zu erreichen. Verhaltensprävention. Einfaches Beispiel, diese Rauchkampagne, die jetzt gerade läuft, Rauchfreier Mai, hängt auch an den Bahnhöfen, haben Sie vielleicht gesehen. Das ist also eine Kampagne des BIÖK. Damit hat es im Wesentlichen die Aufgaben, die früher die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bereits hatte. Da gibt es jetzt kleinere Anpassungen, das Ganze wird moderner. Aber die grobe Aufgabe ist letztendlich dieselbe geworden. Der Name ist etwas offenbar moderner gewählt als der alte Name. Das ist aber im Wesentlichen die Aufgabe Und natürlich haben sie dann gerade auch noch, was sexuelle und reproduktive Gesundheit angeht, besondere Aufgaben. Es sind ja auch nicht nur sozusagen ein Institut, was dem Bundesministerium für Gesundheit zuarbeitet, sondern eben auch dem Familienministerium. Und entsprechend sind auch die Themen dann in Teilen noch etwas weiter gefasst.
Natürlich macht auch das RKI Kommunikation. Allerdings mehr in Richtung der Fachkreise, weniger an die Öffentlichkeit wie das BIÖK. Diese Gesundheitsberichterstattung präsentiert im Prinzip die Daten und Analysen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jedem ihrer Bereiche sammeln und zusammenstellen, auf verschiedensten Wegen.
Und zwar berichten wir zu einem erstmal unsere wissenschaftlichen Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften. Also wenn es mal gut läuft, sind wir auch mal in Nature. Das ist man nicht jeden Tag, aber das kennen ja viele. Gibt sehr viele wissenschaftliche Zeitschriften, wo man dann eben seine Arbeiten publizieren kann. Wir bereiten die aber in der Regel auch immer auf, so dass es auch deutschsprachig zur Verfügung ist. Dafür gibt es wiederum auch verschiedene Formate. Wir zum Beispiel haben im Haus selbst das epidemiologische Bulletin, das für die schnelle Kommunikation da ist. Wir haben das Journal of Health Monitoring, was wir herausgeben. Und wir sind ja auch, wir sind der Sitz der Redaktion des Bundesgesundheitsblattes. Da kann man eben auch publizieren oder eben auch in Form von Berichten, die dann ins Internet gestellt werden oder auch dann den Förderern. Oft ist es ja eine Projektförderung, zur Verfügung gestellt werden. Und die Gesundheitsberichterstattung ist ja davon abgesehen ein kontinuierlicher Prozess, der darauf abzielt, einen Bericht zu erstellen, der auf unseren eigenen Daten beruht, aber nicht nur auf unseren eigenen Daten. Dazu gucken wir im Grunde auch noch, was ist sonst noch so zu dem Thema vorhanden in Deutschland. Oftmals muss man auch ins Ausland gucken, um da eine Information zu bekommen. Und das wird dann zusammengefasst in Berichterstattung in solchen sogenannten GBE-Heften zum Beispiel, aber eben auch jetzt seit 2023 in diesem Portal zur Gesundheitsberichterstattung, wo eben wesentliche Indikatoren sind. Es gibt da also verschiedene Formate und grundsätzlich betrifft das natürlich vor allen Dingen die großen Volkskrankheiten, also Herz-Kreislauf-Krankheiten, Atemwegskrankheiten, auch chronische Atemwegskrankheiten, jetzt nicht nur Infektionskrankheiten. Aber eben auch gibt es durchaus Gesundheitsberichterstattung auch zu anderen infektiologischen Themen, also zum Beispiel zur Antibiotikaresistenz zu bestimmten Erregern gibt es Hefte oder zur Hepatitis. So dass es schon recht umfassend ist und es auch Schwerpunkte immer wieder gibt, aber auch, was die großen Volkskrankheiten angeht, eine kontinuierliche Berichterstattung.
Das RKI ist dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt und wird von diesem auch bezahlt. Das hatten wir schon. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie unabhängig kann eine solche Institution eigentlich sein?
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir bekommen das meiste unseres Geldes vom Bundesministerium für Gesundheit, unser Budget. Und ungefähr, ich sag mal so zwischen 9% und 10% vielleicht, werben wir auch noch ein durch forschungsfördernde Institutionen, also andere Bundesministerien, wie zum Beispiel das Forschungsministerium oder auch die DFG oder EU und so weiter und so fort. Also wir haben schon auch noch anderes Geld, aber das Hauptgeld kommt natürlich sozusagen uns als Budget zugewiesen vom Bundesministerium für Gesundheit. Und klar, die können auch sagen, den und den Punkt oder den und den Bereich, den wollen wir jetzt stärker mit Geld versorgen oder weniger stark mit Geld versorgen. Aber wenn man mal ehrlich ist, gilt das auch für die universitäre Forschung. Ja, auch da kommt das Geld ja am Ende vom Staat und auch da sehe ich grundsätzlich die Möglichkeit, durch Finanzierungsflüsse bestimmte Forschungszweige zu fördern oder eben auch nicht so zu fördern oder austrocknen zu lassen. Also das gibt's da auch und ich glaube, dass es insgesamt natürlich wert ist, darüber zu diskutieren, wie man da auch, sage ich mal, gewisse Sicherungsmechanismen einbauen kann. Ja, aber das gilt eben nicht nur für die Ressortforschungseinrichtungen, das gilt eben auch für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, also zum Beispiel Helmholtz oder Max-Planck-Institute, die ja am Ende auch staatlich finanziert werden. Oder eben auch tatsächlich bis hin zur universitären Forschung.
Die Frage nach der Unabhängigkeit kam schon auf im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Etwa als es um die Herabstufung der Gefährlichkeit des Coronavirus ging und das RKI aus nachvollziehbar wissenschaftlichen Gründen eigentlich für eine solche Herabstufung war. Gesundheitsminister Lauterbach aber über Wochen davon absah. Die Frage stellt sich aber auch mit Blick auf Entwicklungen in den USA, wo ein Impfskeptiker Gesundheitsminister wird und wichtige Forschungsprogramme zusammengestrichen werden. Und wer weiß, wer künftig einmal Gesundheitsminister oder Ministerin in unserem Land wird. Also nochmal gefragt, wie unabhängig kann das RKI agieren?
Ja, also es ist eine sehr interessante und wichtige Frage, denke ich. Die stellt sich aber nicht nur für das Robert-Koch-Institut, sondern im Grunde ja für alle Ressortforschungseinrichtungen. Da haben jetzt auch nicht nur wir uns Gedanken drum gemacht, sondern eben auch zum Beispiel der Wissenschaftsrat. Und die Antwort ist da, die Forschungsfreiheit, die ja grundgesetzlich garantiert ist, die gilt erstmal auch an Ressortforschungseinrichtungen. Und zwar eben mit gewissen, sage ich mal, Besonderheiten. Also wir können uns im Grunde nicht aussuchen, wie ein Wissenschaftler an der Universität, beschäftige ich jetzt mich mit Staphylokokken oder mit Streptokokken, weil mir das eine irgendwie interessanter erscheint als das andere, sondern es ist schon so, dass natürlich die Politik gewisse Fragestellungen hat und die sagt dann, uns ist eben wichtig, dass ihr euch um nicht übertragbare Krankheiten, sag ich mal, mentale Gesundheit kümmert oder dass ihr euch um die Eradikation von Masern, das ist ein politisches Ziel, da wollen wir gerne hin, richtet eure Forschung in diese Richtung aus. Also ihr könnt schon Vorgaben bekommen, was Forschung angeht. Dann ist aber wichtig, dass der eigentliche Forschungsprozess geht ja in der Auswahl der Methoden. Dann führt man Untersuchungen durch, Laborexperimente oder Erhebungen und dann interpretiert man seine Ergebnisse und veröffentlicht diese Ergebnisse dann auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und dieser Forschungsanteil, der ist frei, der ist am Robert-Koch-Institut frei. Da definiert es auch der Wissenschaftsrat, dass Ressortforschungseinrichtungen eben frei sind in der Wahl ihrer Methoden, in der Durchführung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten, in der Interpretation der Ergebnisse. Und natürlich machen wir dann auch, ziehen unsere Schlussfolgerungen und machen unsere Interpretation aus unseren Daten heraus. Und natürlich kann dann auch die Politik mit den Ergebnissen dann wieder nicht das tun, was wir sozusagen, was unsere Schlussfolgerungen sind. Also sie können natürlich davon abweichen. Und insofern glaube ich, dass es schon lohnt, sich darüber nachzudenken, über Ressortforschungseinrichtungen an sich, was haben die überhaupt für eine Aufgabe? Ich glaube, die Aufgabe ist sehr wichtig, weil gerade auch Kontinuität einerseits eine Rolle spielt. Also manche Dinge machen wir seit 30 Jahren, also Überwachung von Infektionskrankheiten. Das kann auch nicht davon abhängen, ob irgendein Forscher Interesse daran hat oder nicht. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Insofern ist es auch richtig, dass es Institutionen gibt, in denen so eine Aufgabe gestellt wird. Aber die Frage, wie machen wir das jetzt methodisch im Detail und wie interpretieren wir mit wissenschaftlich, dass jetzt bestimmte Ergebnisse rauskommen? Das ist eben ein Vorgang, der Wissenschaftsfreiheit unterliegt. Und bisher habe ich das auch immer so wahrgenommen, dass es auch die fachaufsichtsführenden Ministerien so sehen und dass es da eigentlich keine Probleme gibt.
Die Notwendigkeit und Bedeutung des RKI für die öffentliche Gesundheit ist in der Corona-Pandemie deutlicher geworden als je zuvor. Es war die größte und schwerwiegendste Ausbreitung einer Infektionskrankheit seit Jahrzehnten. Und plötzlich war das Robert-Koch-Institut jeden Tag gefragt und musste Bericht erstatten. Doch die Pandemie zeigte auch, wo es erhebliche Lücken in der Datenlage gab. Während es in anderen Ländern einfach war, die Folgen von Maßnahmen oder der Impfung live zu überwachen, zeigte sich, dass das in Deutschland nicht ganz so einfach war. Denn obwohl das RKI immer wieder darauf gedrängt hatte, es gab keine große, ausgewählte Gruppe der Bevölkerung, die man regelmäßig und zu verschiedensten Aspekten ihrer Gesundheit zeitnah befragen und beobachten konnte. Erst als die Pandemie vorbei war und die Gesellschaft erlebt hatte, wie es ist, durch eine Pandemie zu steuern, kam die Erkenntnis, wie wichtig das regelmäßige Monitoring der Bevölkerung ist.
Ja, das ist insofern eine Folge von Corona, als dass es jetzt finanziert wird. Aber wir haben das schon viele Jahre vor Corona, wollten wir gern so ein Panel haben. Üblicherweise hat das Robert-Koch-Institut Surveys gemacht, das heißt in bestimmten zeitlichen Intervallen Querschnittsstudien gemacht, querschnittsmäßig in der Bevölkerung geguckt, wie geht's denn denen, wie ist die Gesundheit. Und das heißt natürlich, man muss jedes Mal die Personen neu rekrutieren. Man versucht dann auch die Alten, einen Teil der alten Personen nochmal wiederzufinden, im Grunde, damit man die im Verlauf hat. Jetzt haben wir aber eine sogenannte Panel-Studie. Das sind 47.000 Personen, die sich da dankenswerterweise bereit erklärt haben, diese regelmäßig zu ihrer Gesundheit entsprechend Fragen zu beantworten. Da brauchen wir im Grunde, wenn wir die entsprechende Frage haben, diese Frage nur einzuspeisen und haben darauf schon nach wenigen Tagen Antworten. Das hätten wir sehr gern schon vorher gehabt. So eine Panel-Studie, die konnten wir mit Eigenmitteln nicht machen. Eine Finanzierung von außen gab es damals nicht, weil das vielleicht nicht so verstanden worden ist, wo der Nutzen da war. Jetzt ist das da und das ist sicherlich von der Idee her jetzt keine Folge von Corona, aber von der Möglichkeit, das zu realisieren, schon.
Corona offenbarte einige Schwächen des deutschen Systems. Neben solchen Erfolgen wie der Entwicklung des Corona-PCR-Tests an der Charité im Labor von Christian Drosten, der es gerade in der ersten Welle ermöglichte, Ansteckungswege nachzuzeichnen und früher als in anderen Ländern zu reagieren und Menschenleben zu retten. Oder die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe durch die deutsche Firma BioNTech. Doch wie gut diese zum Beispiel jenseits der Zulassungsstudien tatsächlich in der Bevölkerung wirkten, war in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern immer etwas schwieriger zu ermitteln. Das Land stand sich für die Beantwortung solcher Fragen manchmal einfach selbst im Weg.
Zulassungsstudien sind das eine, aber man muss ja auch gucken, wie ist die Wirksamkeit hinterher in der Bevölkerung. Warum können das die Israelis so schnell und die Briten so schnell und die Deutschen so langsam? Das liegt eben daran, dass solche Daten an zentraler Stelle in Israel eben erfasst wurden die ganze Zeit und dann eben auch ausgewertet werden konnten. Da in Israel wird das über die Krankenkassen gemacht. Da gibt es 4 Krankenkassen, die machen die Krankenversorgung. Die haben alle Daten, die stellen dann entsprechend Wissenschaftler auch ein, die sich die Daten angucken. Bei uns sind die Daten verstreut gewesen. Ja, wir können dann als Robert-Koch-Institut natürlich eine Studie ansetzen. Haben wir auch getan, ist auch veröffentlicht. Sogenannte COSIG-Studie zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen. Nur Studien dauern halt.
Da muss man erstmal zur Ethikkommission und dann muss man das Studienprotokoll vorlegen. Da muss man sich einen Partner suchen, ein Krankenhaus, weil es im RKI ja keine Patientenabteilung gibt.
Und dann steigt man ein in die Datenaufnahme prospektiv. Das geht dann ein paar Monate. Und dann muss man es noch publizieren. Das dauert natürlich etwas. Also wir haben Daten, die sind dann auch nicht so eine große Gruppe, als wenn man das Gesamtgesundheitssystem betrachtet. Aber wir haben sie in der Regel dann etwas später. Und eben Israel oder auch Großbritannien durch das nationale Gesundheitssystem des NHS, haben die ja auch einen zentralen Zugriff auf die Daten, können dann eben solche Untersuchungen schneller machen. Und dieser Versuch, der ist jetzt in Deutschland durch die Zusammenführbarkeit von Daten zu verbessern, der ist da ein ganz wichtiger Schritt hin. Es gibt allerdings, muss man klar sagen, in Deutschland einfach unheimlich viele Stakeholder, wie man ja so sagt, nicht nur 3, 4 oder 5 Krankenkassen, sondern ganz viele Krankenkassen, ganz viele verschiedene Krankenhäuser in unterschiedlicher Trägerschaft, dann die niedergelassene Ärzteschaft mit ihren Daten, die vertreten werden durch die KVen und so weiter und so fort. Das muss man erstmal alles unter einen Hut kriegen. Das ist in einem zentralisierten System sehr viel einfacher. Und deswegen waren die in dieser Situation auch schneller, aber ich glaube, das haben viele jetzt auch gesehen und deswegen läuft es im Moment eigentlich auch, was so die Zukunft der Datenerfassung angeht in Deutschland oder Europa, ist das eigentlich alles sehr vielversprechend.
Man hört ein bisschen heraus, wie kompliziert es in Deutschland war, während der Pandemie die nötigen Daten zusammenzubekommen. Auch wenn manche behaupten, die Pandemie wäre nie richtig aufgearbeitet worden, im RKI will man schon wissen, was gut und was schlecht gelaufen ist. Dafür gibt es verschiedene Formate, in denen die Maßnahmen diskutiert werden oder externe Expertinnen und Experten ihre Sichtweisen präsentieren können.
Ja, selbstverständlich, also mehrere Aktivitäten. Also ein wichtiges Instrument sind zum Beispiel After-Action-Reviews, das ist so ein, sage ich mal, standardisiertes Vorgehen, wie es die WHO vorschlägt. Das haben wir an mehreren Stellen gemacht, also auch mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, also auch mit unseren Schnittstellen sozusagen. Wo ist was gut gelaufen und wie kann man das in Zukunft verbessern? Da ist auch eine ganze Reihe publiziert worden von diesen After-Action-Reviews. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, solche Flughäfen, wo eben internationaler Verkehr ankommt. Wie ist das da gelaufen? Was kann man da verbessern und so weiter und so fort. Dann hatten wir im letzten Oktober hier am Robert-Koch-Institut einen 2-tägigen Workshop mit externen Wissenschaftlern auch, wo wir unsere eigenen Aktivitäten nochmal sozusagen bespiegelt haben und kritisch hinterfragt haben. Da sind wir im Moment dabei, die Ergebnisse auch noch zusammenzustellen. Ist also noch nicht ganz abgeschlossen, aber dieser Workshop mit externen Experten war uns eben sehr wichtig, dass wir eben auch ein Feedback von außen letztendlich bekommen. Dann ist ja auch eine zweite wichtige Aktivität bereits angelaufen, die Überarbeitung des nationalen Pandemieplans. Da sind jetzt nicht wir federführend, das macht das Bundesministerium für Gesundheit. Aber dort stellt man sich natürlich auch die Frage, an welchen Stellen müssen wir den nationalen Pandemieplan verbessern? Eine wichtige Schlussfolgerung ist zum Beispiel, wir hatten früher einen nationalen Influenza-Pandemieplan und keinen nationalen Corona-Pandemieplan. Also wir müssen im Grunde einen Plan machen, der für Atemwegserreger, akute Atemwegserreger Epidemien oder Pandemien eben tauglich ist. Wir hatten damals ja den Influenza-Pandemie-Plan auch angepasst mit einem speziellen Addendum in der Anfangszeit der Corona-Pandemie, sodass dann die Spezifitäten von Corona eben mit aufgefangen waren. Das soll jetzt aber insofern aufgefangen werden, dass es also erstmal einen generalisierten Pandemieplan gibt für Atemwegserreger, wo dann eben sozusagen, wenn Sie so wollen, Anhänge dran sind für die verschiedenen Erreger und deren Spezifitäten. Also das ist eine Schlussfolgerung daraus. Da wird natürlich auch eben auf dem Weg, einen neuen Plan zu erstellen, natürlich auch reflektiert, was ist eben besser zu machen als in der Vergangenheit. Und dann ist es natürlich so, dass es auch die Aktivitäten, die jetzt hier auf der Bundesebene bzw. Bundestag bei der Enquete-Kommission laufen, dass wir natürlich auch da zuarbeiten, nicht? Mit unseren Berichten, die wir so haben, mit Stellungnahmen und mit weiterem, was wir, wenn es angefordert wird.
Das alles dient dazu, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein und die Ausbreitung eines Erregers effektiver zu bekämpfen. Wann das nötig sein wird, kann niemand vorhersagen. Das sieht bei einem anderen großen Problem schon ganz anders aus. Die Klimakatastrophe. Darauf steuert die Menschheit offenen Auges zu. Eine Katastrophe, die sich zeitweise in Zeitlupe, aber immer wieder auch in unbändiger Heftigkeit entwickelt. Die Auswirkungen für die Gesundheit sind auf vielen Ebenen immens, in vielen Bereichen lebensbedrohlich. Das Robert-Koch-Institut hat die Klimakatastrophe natürlich auf dem Schirm, denn es bedroht im wahrsten Sinne des Wortes die öffentliche Gesundheit.
Der Klimawandel hat breit auf die Gesundheit Einfluss. Und insofern messen wir natürlich oder können auch messen. Und bei fortschreitendem Klimawandel werden wir dann auch sicherlich mehr messen in unseren verschiedenen Systemen, wie dieser Einfluss ist. Also kann man halt beginnen bei den Infektionskrankheiten, vektorübertragende Erkrankungen. Vektoren sind zum Beispiel Zecken oder Mücken. Mit zunehmender Wärme gibt es einmal die Möglichkeit, dass solche Vektoren zu uns kommen, die vorher hier nicht waren und die sozusagen dann kompetent sind, bestimmte Erreger zu übertragen. Oder aber auch bei Vektoren, das ist zum Beispiel beim Westnilfieber der Fall, also Mücken, die eigentlich immer bei uns sind, Culex-Arten, die können sich eben auch mit dem Westnil-Virus infizieren. Normalerweise kann das aber nicht überwintern in Deutschland. Jetzt wird es wärmer und es gelingt in bestimmten Regionen in Deutschland auch, dass die sozusagen überwintern. Und damit haben wir das Virus eigentlich in Deutschland nicht nur mal immer im importierten Fall, sondern dauerhaft. Das ist zum Beispiel eine Geschichte. Andere Geschichten, bei Zecken kann man auch sagen, es gibt bestimmte Erregerarten, die nur von bestimmten Zecken übertragen werden. Diese Zecken haben eine gewisse Tendenz, aus dem Orient über Südosteuropa sich nach Norden auszubreiten. Noch sind sie nicht hier, aber kann schon noch kommen. Oder aber auch im Bereich der nicht übertragbaren Krankheiten Allergene, neue Pflanzen, die da sind, die Allergene letztendlich freisetzen, die dann ganz neue Atemwegsinfektionen zum Beispiel machen. Oder aber auch einfach mehr Sonnenscheintage mit einem höheren Hautkrebsrisiko, auch das darf man nicht außer Acht lassen. Oder eben Hitze, das ist ja der Klassiker, dass Hitze eben dann auch eine erhöhte Sterblichkeit mit sich bringt. Das ist der Sachstandsbericht, ich habe ihn hier zufällig auf dem Schreibtisch liegen, Klimawandel und Gesundheit. Das ist sehr umfassend und enthält eben auch zu den Einzelaspekten, die ich gerade gesagt habe, jeweils konkrete Handlungsempfehlungen. Also was kann man tun, um hier die Gefahren künftig, sage ich mal, zu minimieren? Ganz beseitigen wird man sie wahrscheinlich nicht können, also die Risiken zu minimieren. Und das spricht eben letztendlich doch ganz unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft an. Es gibt manche Dinge, die wird man nur als gesamtstaatliche Anstrengung erledigen können. Also zum Beispiel Städtebau als Beispiel, um Hitzebelastungen in Städten abzubauen. Das kann das Robert-Koch-Institut ja schlecht sagen, das wird jetzt gemacht, sondern da sind halt, im Grunde ist das so ein echter Health-in-All-Policies-Ansatz. Da kann auch die Gesundheitsseite alleine nichts machen. Muss ein Umdenken stattfinden, muss halt berücksichtigt werden. Mehr Grünflächen, mehr, weniger Versiegelung und so weiter und so fort. Bis hin zu Verhalten. Also jetzt, wenn wir an Zecken denken, das kann man auch viel über Verhalten steuern. Also Verhaltensprävention, da ist wieder die Kommunikation ganz wichtig. Da wäre das BIÖK zum Beispiel auch ein wichtiger Partner. Bis hin zu Hitzeschutzplänen, wo wir sozusagen ja nicht den Hitzeschutzplan für die Stadt Regensburg oder Köln schreiben, aber wo wir mitgearbeitet haben an einem Hitzeschutzplan, der sozusagen ein Hitzeschutzrahmenplan ist, an dem sich alle orientieren können.
Der Sachstandsbericht ist gespickt mit zahllosen Einzelempfehlungen, die natürlich nicht das RKI umsetzen kann, weil da sein gesetzliches Mandat endet. Die Umsetzung müssen andere übernehmen, ob auf Kommunen-, Länder- oder Bundesebene. Das RKI kann die Empfehlungen nur vermitteln.
Dazu ist Kommunikation eben auch ganz wichtig. Und das versuchen wir auch zu tun, indem wir unsere Erkenntnisse, die wir aus dem Sachstandsbericht haben oder die wir da zusammengefasst haben, die sich natürlich aber weiterentwickeln, auch gezielt weiter distribuieren, also kommunizieren und unter die Leute bringen, auch in Richtung eben Gesundheitsbehörden auf den verschiedenen Ebenen, auch bis zur Politik. Und wir haben eben in der Abteilung 2 in unserem Institut eine Geschäftsstelle Klimawandel und Gesundheit, die hier die Aktivitäten zusammenfasst und die auch dann für die Kommunikation der wissenschaftlichen Inhalte nach außen eben zuständig ist.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war der Eagle Podcast, den Podcast für eure Gesundheit, Selbstzahlerleistungen und evidenzbasierte Medizin. Empfehlt uns bitte weiter, gebt uns Sterne, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, wo immer ihr auch Podcasts hört. Das war's für heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Masern, MERS, Mumps, Mykosen, Norovirus, Papageienkrankheit, Pest, Pocken, Kuhfieber, Tollwut, Röteln, Salmonellen, Scharlach, Sepsis, Schistosoma, Syphilis, Tetanus, Toxoplasmose, Tripper, Tuberkulose, Typhus, Westnilfieber, Windpocken.